bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Einige von euch wissen es vielleicht, ich habe eine kleine Hobbyfahrung beim Flughafen. Und ich habe mir vor einigen Jahren einen uralten Bagger gekauft. Sie heißt Bertha. Ich war mir nicht ganz sicher in den letzten paar Tagen, wie wir dieses Auto hier reinkriegen. So bin ich am Donnerstag hergekommen, habe die Tür vermessen und bin dann zu Hause mit meinem Bagger über dieses Ding so lange drüber gefahren, bis die Maße stimmten. Und wir haben das gerade durchgekriegt. Da war oben und unten, links und rechts ungefähr ein Inch Platz. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit, da stand dieses Auto im Schaufenster beim Autohändler. Da war nicht ein Stäublein auf dem Lack, nicht eine Beule, nicht ein Kratzer. Es war poliert und die verchromten Stoßstangen reflektierten das Licht der Scheinwerfer, die auf das Auto gerichtet waren. Leute standen um es drumherum und haben es bewundert. Und jetzt das. Vor einiger Zeit wurde ein Großteil der Christenheit auf unserem Kontinent von einer Neuigkeit überrascht, mit der keiner gerechnet hatte. Es kam raus, dass ein konservativer, wohlbekannter Prediger eine heimliche, langjährige, außereheliche Beziehung mit einer Frau hatte. Diese Neuigkeit kam kurz nach einer ähnlichen Nachricht von einem anderen bekannten Prediger, der jahrelang ein Doppelleben lebte. Und er hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen, als er an Krebs starb. Ich werde keinen Namen nennen. Wir sind mit diesen Fällen viel zu gut vertraut. Und jeder von uns hat eine Liste von Namen, die man da einsetzen kann. Wenn wir von diesen Tragödien hören, stellen wir uns die Frage, wie konnte das passieren? Wie können Menschen, die das Wort Gottes kennen, die es täglich predigen, die in der Öffentlichkeit das Gesicht der Christenheit repräsentieren, sie halten Konferenzen, sie können alle Fragen des Glaubens beantworten. Ganze Kontinente von Menschen schauen zu ihnen auf. Alles, was sie sagen, ist voller Weisheit und voller Wahrheit. Sie stehen an einem Tag im Rampenlicht ganz oben und am nächsten Tag sind sie am Boden. Wie kommen sie an einen Punkt in ihrem Leben, wo ihre Welt wie ein Kartenhaus für sie zusammenbricht? Und dann kommt eine viel ernstere Frage für jeden von uns auf. Wir wollen heute nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, sondern wir wollen in den Spiegel gucken und uns fragen, wie ist das mit meinem Leben? Was sind die Gefahren in meinem Leben? Habe ich ein Rezept für mein Leben, um dieses Desaster zu vermeiden? Das heutige Thema heißt heute der Sog der Sünde. Und dieser Sog, der ist wie ein Wasserfall. Wenn wir weit davon weg sind, ist der Sog schwach. Aber je näher wir zu dem Wasserfall kommen, umso stärker wird er, bis er uns irgendwann einfach mitreißt. Und so, was ich heute gerne machen würde, ich würde gerne uns anhand der Bibel den Werdegang, sozusagen den Weg anschauen, wie wir von ganz oben nach hier unten kommen. Kaum eine Geschichte in der Bibel illustriert diesen Ablauf so gut wie das Leben von Salomo. Salomo ist der Sohn vom König David und Bathsheba. Er lebte etwa 1000 Jahre vor Christus. Wir finden Salomos Leben beschrieben in den ersten 11 Kapiteln von 1. Könige. Kurz vor seinem Tod ernennt David Salomo zum nächsten König. Zu der Zeit ist Salomo etwa 20 Jahre alt und dann regiert er für 40 Jahre. Seine Karriere beginnt im vollen Glanz. Das Volk liebte David und sie übertrugen diese Liebe auf Salomo. Er hatte Frieden mit den Nationen drumherum und er genoss Gottes Wohlgefallen zu einem Ausmaß. Ihr kennt alle diese Geschichten, wo eine gute Fee erscheint und sie sagt, du hast 3 Wünsche frei. Das ist das, was Gott mit Salomo macht. Er erscheint ihm in einem Traum und sagt, wünsche dir, was immer du willst und ich gebe es dir. Wir lesen diese kurze Begebenheit in 1. Könige, Kapitel 3, die Verse 5 bis 10. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tage ist. Und nun, Herr mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Knabe. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt oder berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Trotz seiner Jugend macht Salomo hier eine richtige Entscheidung. Anstatt sich Reichtum und ein langes Leben zu wünschen, sagt er, ich bin jung und meine Aufgaben als König sind überwältigend. Gib mir Weisheit, dass ich dein Volk richtig regieren kann. Und Gott sagt, weil du nicht Reichtum und Ehre gewünscht hast, sondern Weisheit, will ich dir Weisheit geben, wie nie jemand zuvor gehabt hat. Und ich gebe dir Reichtum und Ehre dazu. Und dann fügt Gott noch etwas anderes dazu. Er sagt, und wenn du mir treu nachfolgst, gebe ich dir auch ein langes Leben. Und direkt nach dieser Begebenheit gibt uns der Schreiber dieses Buches einen Vorgeschmack für Salomos Weisheit. Da sind 2 Frauen, beide haben einen Sohn, wenige Tage alt. Einer der Söhne stirbt und sie streiten sich darüber, wem der lebende Sohn gehört. Und Salomo macht eine weise Entscheidung. Er sagt, ihr beiden sagt, das ist euer Sohn. Nun, wir schneiden ihn auf die Hälfte und jeder von euch bekommt eine Hälfte. Da fing eine Frau an, um das Leben des Kindes zu betteln und sagt, gib das Kind der anderen Frau, Hauptsache es bleibt am Leben. Und Salomo sagt, das ist die richtige Mutter, gib ihr das Kind. Und im Vers 28 heißt es, ganz Israel hörte das Urteil und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war. Im nächsten Absatz finden wir eine Beschreibung über Salomos Macht und Weisheit. Und ich werde hier einen kurzen Text lesen, das ist Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenzen Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Und der tägliche Bedarf Salomos betrug 30 Kor Weizengrieß und 60 Kor Mehl. 10 fette Rinder und 20 Weidenrinder und 100 Schafe, ohne die Hirsche und Gazellen und Dammhirsche und die gemästeten Vögel. Denn er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Euphratstroms, über die Könige diesseits des Stromes, und er hatte Frieden von allen Seiten ringsumher. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis zu Beersheba, alle Tage Salomons. Und Salomon hatte 4000 Stellplätze für die Pferde seiner Streitwagen und 12.000 Pferde. Und die Vögte versorgten den König Salomo und alle, die zu Tisch des Königs Salomo Zutritt hatten. Jeder in seinem Monat. Sie ließen es an nichts fehlen. Und die Gerste und das Stroh für die Pferde und für die Wagenpferde brachte man an den Ort, wo es war, jeder nach seiner Vorschrift. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit Ägyptens. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsumher. Und er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Und er redete über Bäume von der Zeder bis zu dem Libanon, bis zum Isop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die es von seiner Weisheit gehört hatten. Dann kommen wir zum Kapitel 6 und hier löst Gott ein weiteres Versprechen ein und er lässt Salomo den Tempel bauen. Der Text beschreibt ganz genau, wie groß der Tempel war, wie viele Arbeiter am Tempel gearbeitet haben, wie viele Baumaterialien und welche Dekorationen verwendet wurden. Ich werde aus Zeitgründen nicht den ganzen Text lesen, sondern nur die wichtigsten Daten für die heutige Predigt erwähnen. Die Größe des Tempels, die Salomo gebaut hat, war 9 Meter breit, 27 Meter lang und 14 Meter hoch. Und der Bau dauerte 7 Jahre. Und dann kommen wir zum Kapitel 7 und hier baut Salomo seinen Palast. Und er baut ihn 23 Meter breit, 45 Meter lang und 14 Meter hoch. Und der Bau dauerte 13 Jahre. Seht ihr, bis zu diesem Zeitpunkt ist nicht nur Salomo auf der Höhe seiner Herrlichkeit, sondern auch das ganze Volk Israel. David hatte alle Feinde um Israel drumherum besiegt, sie zurückgedrängt und das Land erweitert, so dass es größer war als jemals zuvor oder danach. Israel hatte die größte Machtposition, die sie jemals hatten, und die umliegenden Könige mussten Steuern zahlen. Liebe Geschwister, ich möchte hier nicht etwas in diesen Text hineinlesen, was nicht ausführlich da drin steht. Aber ich glaube, an diesem Punkt kommt zum ersten Mal so etwas wie Hochmut in Salomo auf. Salomo baut einen Palast für sich, der ist viermal größer als der Tempel, der Wohnort Gottes. Der Tempel repräsentierte Gottes Herrschaft und Autorität in Israel. Und Salomo baut seinen Palast direkt daneben und er baut ihn viermal größer. Wir kommen dann zum 9. Kapitel und hier bekommen wir den nächsten Hinweis, dass Salomos Augenmerk mehr auf persönlichen Reichtum fixiert ist. Da ist ein König, er heißt Hiram. Er war ein guter Freund Davids. Und er hat Salomo für die 20 Jahre, wo er den Tempel und seinen Palast gebaut hat, mit Arbeitern, Baumaterialien und Gold versorgt. Und als alles fertig ist, gibt Salomo Hiram 20 Städte als Dankeschön. Und Hiram schaut sich diese Städte an und er ist enttäuscht. Sie sind von schlechter Qualität und unterentwickelt. Und er nennt sie Kabul, das heißt so viel wie wertlos. Salomo baut den Tempel und seinen Palast mit großer Unterstützung eines Freundes. Und er entschädigt ihn nicht aufrichtig. Und dann kommen wir zum Kapitel 10 und da finden wir eine Zusammenfassung über Salomos Reichtum. Und hier sehen wir ganz deutlich die Ausschweifungen, die Salomo macht, um nach Vergnügen zu jagen. Wir lesen die Verse 14 bis 21 im Kapitel 10. Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Außerdem, was von den Handelsleuten und dem Gewinn der Händler und von allen Königen Arabiens und den Statthaltern des Landes einging. Und der König Salomo machte 200 Langschilde aus legiertem Gold mit 600 Schekel Gold überzogen und 300 Kleinschilde aus legiertem Gold. Mit drei Minen Gold überzog er jedes Kleinschild. Und der König gab sie in das Libanon-Waldhaus. Und der König machte einen großen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit reinem Gold. 6 Stufen hatte der Thron und einen runden Kopf hatte der Thron auf seiner Rückseite. Und Armlehnen waren auf dieser und auf jener Seite am Sitzplatz. Und 2 Löwen standen neben den Armlehnen. Und 12 Löwen standen da auf den 6 Stufen, auf dieser und auf jener Seite. Niemals ist so etwas gemacht worden für irgendwelche anderen Königsreiche. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomos waren aus Gold. Und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren aus gediegenem Gold. Und dann lesen wir im Vers 27. Und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich. Das ist ein riesengroßer Reichtum, von dem wir hier reden. Salomo hat von einer einzelnen Quelle 666 Talente Gold bekommen. Das sind etwa 22 Tonnen. Wenn ich mir dieses Bild von dem Wasserfall nochmal vorstelle, dann sehe ich Salomo, wie er langsam, doch stetig, immer weiter dem Wasserfall näher kommt. Und dann kommen wir zum Kapitel 11. Und das Kapitel 11, das rundet diese Sache ab. Da kommt Salomos Absturz. Gott sagt in 5. Mose, nur soll der König sich nicht viele Pferde anschaffen und das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um weitere Pferde anzuschaffen. Und in 1. Könige heißt es, und Salomo hatte 40.000 Stellplätze für die Pferde seiner Wagen und 12.000 Reiter. Und die Pferde, die Salomo hatte, wurden aus Ägypten eingeführt. Gott sagt im 5. Buch Mose, er soll sich nicht viele Frauen nehmen, denn sein Herz wird dann von Gott abgewandt werden. Und im Könige heißt es, Salomo hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Gott sagt im 5. Buch Mose, und er soll nicht übermäßig Gold und Silber ansammeln. Und Salomo sammelt tonnenweise Gold und Silber an. Gott sagt in 5. Mose, und du sollst nicht mit den umliegenden Nationen verschwägern. Deine Töchter sollst du nicht ihren Söhnen geben, und ihre Töchter sollst du nicht für deine Söhne nehmen, denn sie werden deine Söhne von mir abwenden, dass sie anderen Götzen dienen. Und dem Könige heißt es, der König Salomo aber liebte viele fremde Frauen. Moabiterinnen, Ammoniterinnen, Edomiterinnen, Sidoniterinnen und Hethiterinnen. Und dann passiert, wovor Gott gewarnt hat. Im Kapitel 11, Vers 4, und es geschah, als Salomo alt war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Ich habe mich gefragt, was machte diesen Götzendienst im Alten Testament so attraktiv für das Volk Israel, dass sie immer wieder und wieder darin verfallen sind? Seht ihr, das sind nicht einfach irgendwelche Statuen, um die sie drumherum getanzt haben und dann nach Hause gingen. Wir finden in 1. Könige 11 eine ganze Liste von Götzen, die Salomo angebetet hat. Die erste Göttin ist Astarte. Historiker sagen, dass Astarte eine Fruchtbarkeitsgöttin war. In ihrem Tempel hat man ritualisierte sexuelle Praktiken ausgeübt, die die Fruchtbarkeit von Menschen, Vieh und landwirtschaftlichen Erträgen fördern sollten. Dann ist da Milkom, das Scheusal der Ammoniter. Chemosh, das Scheusal der Moabiter. Und Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Aus irgendeinem Grund wird Astarte hier ohne Beschreibung genannt. Und bei den anderen drei fügt der Schreiber dazu, dass sie ein Scheusal sind. Was ist es, das den Schreiber von 1. Könige hier dazu bewegt, dass er das so widerlich ausdrückt, dass er es förmlich ausspuckt? Das sind Scheusale. Nun, diesen drei Götzen wurden Menschenopfer gebracht. Spezifisch Kinder. Die Statuen dieser Götter, die waren etwa 1,80 Meter groß. Sie standen da mit ausgestreckten Armen. Man hat ein Säugling auf ihre Arme gelegt und dann ein Feuer unter den Armen angezündet. Und dann haben die Anbeter mit den Tempelprostituierten Unzucht getrieben. Und die Tempelpriester haben laut auf die Trommeln eingeschlagen, um die Schreie der Kinder zu übertönen. Da finden wir Salomo. Liebe Geschwister, ich denke, das steht hier nicht einfach so zufällig. Der Schreiber will hier ganz deutlich sagen, wie tief Salomo gefallen ist. Wenn ihr euch erinnert, am höchsten Punkt seiner Karriere, Salomo strahlte im Rampenlicht. Hat er mit viel Weisheit ein Kind seiner richtigen Mutter zugeführt. Und am niedrigsten Punkt in seiner Karriere betet Salomo Götzen an, denen man Kinder lebendig opfert. Ich bin hier an dieser Stelle versucht, eine 10-Sekunden-Pause einzulegen, damit wir Zeit haben, die Tiefe dieses Absturzes zu verstehen. Gott erschien Salomo zweimal im Traum und warnte ihn. Und Salomo ignoriert die Warnung. Er bricht erst eine Anweisung Gottes. Irgendwann bricht er die zweite Anweisung, dann die dritte, dann die vierte. Schritt für Schritt, gleitet er immer tiefer und ignoriert die Warnung Gottes. Dann lesen wir die Verse 9 und 11 im 11. Kapitel, Verse 9 bis 11. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, und ihm, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen, Aber er hat es nicht beachtet. Da sprach der Herr zu Salomo: Weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir gegeben habe, so werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegnehmen und es einem Knecht von dir geben. Salomo hat nicht Buße getan und Gottes Zorn entbrannte gegen ihn, weil sich sein Herz gegen Gott wandte und Gott verkündigt seine Strafe. So wie Salomo kennen wir Gottes Wort. Wir kennen die Warnungen und Gott sagt uns ganz genau, wie wir mit Versuchungen umzugehen haben. In 1. Korinther 6, Vers 18 heißt es: Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Entschuldigung. Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Und wir machen oft den Fehler, wir fühlen uns stark. Wir denken, ich habe das unter Kontrolle. Wir denken, wir können spielen mit der Sünde. Wir denken, wir können aufhören, wenn wir wollen. Wir denken, diese Anweisung Gottes sind für schwächere Menschen, nicht für uns. Liebe Geschwister, ich muss an dieser Stelle etwas sagen und ich spreche dabei insbesondere die Väter an. Salomo wuchs in einem Haus auf, wo sein Vater ihm täglich vorlebte. Dass er sich nicht unter Kontrolle hatte. Die Bibel nennt uns 8 Frauen mit Namen. Und nach 2. Samuel 5, Vers 13 nahm David sich weitere Frauen und Nebenfrauen. Wir wissen nicht mal, wie viele. Salomo selbst kam aus einer Beziehung zu Bathsheba, deren Mann David umbringen ließ, weil sie von ihm schwanger war. Das war eine Schwäche Davids, die er bis zum Schluss nicht abgelegt hat. Wir lesen, als David alt war, konnte sein Körper sich nicht mehr warm halten. Sie deckten ihn zu mit mehreren Lagen und ihm war trotzdem kalt. Dann hatten die Diener eine Idee und sie sagten: Lass uns ein junges Mädchen finden und das stecken wir ihm ins Bett und die wird ihn warm halten. Väter, der Ton, den ihr zu Hause anschlagt, wenn es um Enthaltsamkeit geht, ist wichtig. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, wie ihr euren Kindern, insbesondere euren Söhnen, Enthaltsamkeit vorlebt. Salomo hatte kein gutes Vorbild in der Beziehung. Wir sind heute mehr Versuchungen ausgesetzt als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das fängt auf der Arbeit an, das ist beim Einkaufen und ich muss leider sagen, dass selbst in vielen Gemeinden uns Versuchungen begegnen. Das ist abends, wenn du noch einmal schnell deine E-Mails checken willst. Wenn alle schlafen und du denkst, du bist alleine. Und keiner weiß, was passiert. Ich kann dir eins versichern. Wenn du Kinder zu Hause hast, die sind 10 oder 12 Jahre alt, die wissen, wie man die Historie von Suchergebnissen auf deinem Computer findet, besser als du. Das sind Dinge, die wollen wir Väter unseren Kindern mitgeben. Und das sind Dinge, vor denen müssen wir uns hüten. Was wir unseren Kindern vorleben, hat eine große Auswirkung auf die Neigungen und Anfälligkeiten, mit denen sie für den Rest ihres Lebens kämpfen werden. David hatte nicht nur Schwächen. Als er gesündigt hatte, sandte Gott Nathan den Prophet. Und er überführt David mit einer kurzen, ausgedachten Geschichte, ihr kennt das alle. Und als David von seiner Sünde überführt wird, da fällt er auf sein Angesicht und er tut Buße und bekennt seine Schuld. Gott erschien Salomo zweimal im Traum und beide Male warnt er ihn. Und dann lesen wir wahrscheinlich eines der traurigsten Kapitel in der Bibel. Kapitel 11. Salomo kennt die Warnungen, er kennt die Gefahr, er kennt die Konsequenzen. Und er sagt, und ich tue es trotzdem. Das ist der Unterschied zwischen Salomo und David. Salomo hat nicht eingelenkt. Und er kommt an einen Punkt, wo dieser Sog der Sünde so stark ist, dass er nicht mehr da rauskommt. Und er sagt zu Gott, ich tue es trotzdem. Liebe Geschwister, wie kommt jemand, der ganz oben steht, wie Salomo, wie unsere beliebten YouTube-Prediger, wie du, wie ich, wie kommen wir von da oben nach hier unten? Wir denken, Gottes Gebote gelten für andere. Nicht für uns. Wir lassen die Tür einen Spalt offen. Satan findet den Spalt. Wir haben am Freitagabend mit 5 Männern diese Karosserie reingeschleppt. Und mein Ziel war es, eine dramatische Präsentation zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht jemand denkt, das gehört sich nicht im Hause Gottes. Lass mich dazu 2 Dinge sagen. Das erste ist, wir leben heute in einer Zeit, wo die Gemeinde von Lauheit geprägt ist. Da sind unsere Brüder und Schwestern, die sind im Sog der Sünde gefangen und sie kommen nicht raus. Sie haben sich bekehrt und sie sind am Anfang mit großer Wachsamkeit im Glauben gewachsen, aber im Laufe der Zeit sind sie selbstsicher geworden und haben mit der Sünde gespielt und sie nicht ernst genommen. Sie haben die Tür einen Spalt offen gelassen. Und es ist mir egal in diesem Zusammenhang, ob es Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, ob man sein Seelenheil verlieren kann oder nicht. Jakobus sagt im 5. Kapitel, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode rettet und eine Menge von Sünden bedecken wird. Da ist mehr in diesem einen Vers, aber eins möchte ich betonen. Jeder von uns hat Menschen gekannt, die ihrer Zeit geistliche Vorbilder waren. Das waren Seelsorger, Prediger, Pastoren, Missionare. Das waren vielleicht Verwandte von dir. Und die Welt hat zu ihnen aufgeschaut. Jedes Wort, das sie sagten, das sie gepredigt haben, schien voller Wahrheit und Weisheit zu sein. Da war eine Zeit, wo sie im Schaufenster des Lebens standen. Und dann eines Tages stehen wir vor dem moralischen und vor dem geistlichen Grab dieser Menschen. Jakobus sagt, sie kannten die Wahrheit und sie sind von der Wahrheit abgeirrt. Und er ruft uns auf, sie zurückzuführen. Wisst ihr, was wir als Gemeinde oft machen? Wenn sie am Boden vor uns liegen, wo sie Hilfe brauchen, sie brauchen unsere Gebete und unsere geistliche Fürsorge, dann gehen wir dahin, fahren damit den Bagger drüber. Und das Zweite ist das. Selbst in einer kleinen Gruppe wie hier, denke ich, dass hier jemand ist, der hat sich vor vielen Jahren auf den falschen Weg begeben. Und der Sog der Sünde hat dich nicht mehr losgelassen, sondern hat dich immer tiefer gezogen. Du hast dich irgendwann bekehrt, und der Satan ist monatelang um dich drumherum geschlichen, bis er irgendwann die Tür einen Spalt offen vorgefunden hat. Noch weiß keiner von deiner Sünde. Du bist doch nicht hier. Aber du bist auch nicht weit davon weg. Und ich möchte dich heute besonders warnen. Schau dir das an. Schau dir das gut an. Deine Sünde steht zwischen dir und Gott. Und wenn du nicht Buße tust, so wird dein Ende aussehen. Ich rede hier nicht nur vom Ende des irdischen Lebens oder vom Ende, wenn deine Sünde rauskommt, sondern ich rede ganz bewusst auch von dem, was nach dem Tod kommt. Bete zu Gott, dass er dir Gnade gibt, dass er durch seinen Heiligen Geist dir hilft, die Hürden zu überkommen, die dich zurückhalten. Suche dir jemand, der dich im Gebet unterstützt. Und lass nicht nach, bis Gott sich dir offenbart. Das sind die zwei Dinge, die ich mit dieser Dramatik zeigen wollte. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass einiges von dem, was ich hier sagte, mir nicht einfach fiel. Aber ich denke, es war notwendig. Ich möchte diese Predigt gern mit einer Nachricht der Hoffnung abschließen. Die Bibel sagt uns nicht genau, was mit Salomo am Ende passiert ist, ob er zur Einsicht gekommen ist oder nicht. Die meisten Bibellehrer neigen dazu, dass er doch zur Einsicht gekommen ist. Der Grund dafür ist der, dass Salomo eine längere Predigt aufgeschrieben hat. Und diese Predigt beschreibt Salomos Leben, wie er Vergnügen gesucht hat, wie er Reichtum angehäuft hat, nach Erkenntnis gestrebt hat, große Bauprojekte verwirklicht hat und Ruhm erlangt hat. Und am Ende erkennt er, dass das alles wie Haschen nach Wind ist. Und er schließt seine Predigt mit folgenden Worten ab. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das sollte jeder Mensch tun, Denn Gott wird jedes Werk, sei es gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das sollte jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Es ist durch die Gnade Gottes und die Gebete von anderen Menschen, dass ich heute hier bin. Mein Gebet für mich ist, dass Gott mir Wachsamkeit gibt, in Versuchungen standzuhalten, zu fliehen, wenn notwendig, und ein demütiges Herz Zurechtweisungen anzunehmen und um Vergebung zu bitten, wenn ich sündige. Das wünsche ich euch auch. Lasst uns noch beten.